Ich sehe hier eine starke Chorbegabung in der Gemeinde. Kann ich mich als Klavierspieler... das gibt ja auch. Hast gut gespielt übrigens. Da gibt es keinen Mangel. Macht weiter so. Ja, zu mir nochmal. Es war interessant übrigens. Wilfried hat heute früh bei uns gepredigt. Sehr gut gepredigt. Und was ich glaube noch nie erlebt habe bis jetzt in über 3 Jahren war, nach der Predigt war spontan ein Applaus. Das habe ich echt noch nie erlebt. Ich weiß nicht, woran es liegen kann. Wir haben ja von Gottes Gnade vorher gehört. Ja. Ich bin ähnlich aufgewachsen wie Wilfried. Ich bin der Sohn eines Pastors. Also es war keine freiwillige Entscheidung, in der Gemeinde zu gehen, sondern ich bin einfach reingeschoben worden im Kinderwagen. Und da bin ich auch geblieben bis zum heutigen Tag. Wo ich 10 Jahre alt war ungefähr, wurde sehr stark gepredigt über die Wiederkunft des Herrn und sehr bedrohlich, sehr druckvoll. Und eines Nachts bin ich aufgewacht, schweißgebadet. Ich hatte geträumt, dass der Herr wiederkommt und ich bin geblieben. Ich bin zu meinen Eltern reingerannt und die aufgeweckt und gesagt, bete, bete für mich, ich komme in der Hölle sonst. Und das war mein Einstieg in der Gottesbeziehung so richtig, aus Angst. Ich habe ein sehr, sehr vorbildliches Elternhaus. Also meine Eltern haben sich geliebt und es war unglaublich schön. Aber das ist etwas, was so mitschwingt in meinem Leben vom Anfang an. Und wir kennen ja auch das Lied, passt auf, kleine Auge, was du siehst und so weiter. Das ist auch recht bedrohlich. Haben wir früher unsere Kinder beigebracht. Heutzutage, glaube ich, zum größten Teil gestrichen von der Repertoire. Finde ich auch gut so. Weil das baut ein Gottesbild auf, wo wir einfach mit Angst zu tun haben. Und natürlich sollen wir aufpassen. Natürlich schaut Gott auf alles. Aber wenn meine Kinder nur ständig zucken würden, sobald Papa erscheint, weil sie Angst haben, dass sie schon wieder was Falsches gemacht haben, das wäre für mich furchtbar. Ich bin so froh, dass meine Kinder nicht Angst vor mir hatten. Ich kenne viele Christen inzwischen und ich kenne viele, die Schuldgefühle haben. Ich steige mit Hebräer 10, Vers 19 ein. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns geöffnet hat. 2 Verse weiter. Lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hintreten in diesen Thron. Warum werden so viele Christen von Schuldgefühlen geplagt? Also bei mir war das so, es gibt so viele Aufforderungen, ich soll Bibel lesen, ich soll beten, ich soll fasten, ich soll Menschen lieben. Wenn wir nur das Stichwort beten nehmen, betet ohne Unterlass, da bin ich ständig in Minus. Ständig. Also sehe ich irgendwo Dinge, versuche ich zu leben, die ich sowieso nicht einhalten kann. Natürlich ist es auch eine Herzenshaltung mit Gott einfach. Und dennoch. Das Problem ist, oder das Schöne ist eigentlich, Jesus hat alle unsere Schuld ans Kreuz genagelt. So eigentlich ist es so gesehen erstaunlich, dass wir von Schuldgefühlen geplagt werden, die schon von uns weggenommen sind. Wir leiden oft unter Gedanken, Fantasien, Versuchungen. Und das ist normal, wir sind Menschen. Was machen wir damit? Das wissen wir alle. Haben wir schon vorher gehört. Ans Kreuz gehen, erkennen, erst dann bekennen und dann Vergebung annehmen und Vergebung leben. Und da bleiben wir oft hängen. Die ersten 2 Schritte, die kennen wir in- und auswendig. Das Gewissen hast du vorher angesprochen, ja? Ein Riesengeschenk Gottes, wo wir einfach Wahrnehmungen haben, wenn was schief läuft, wo Gott immer wieder so rote Lampen anmacht, die uns warnt. Pass auf, Lennart. Auf der anderen Seite ist das Gewissen auch ein Werkzeug des Teufels, wo er uns sehr, sehr stark manipulieren kann. Was passiert, wenn du dich ständig schuldig fühlst? Man geht mit dem Blick gesenkt zum Boden. Also wenn ich jetzt schuldig wäre, Wimpfel gegenüber, dann würde ich ihn kaum anschauen. Dann würde ich irgendwo in diese Richtung, mich sehr stark auf diese Richtung konzentrieren und versuchen zu vergessen, dass er gerade da sitzt. Warum? Weil mein Gewissen würde ständig reden. Sobald ich sein Gesicht sehe, oh oh, denkst du dran. Das geht mir schlecht. Und du bist ungenießbar für deine Umgebung. Für mich wäre es komisch gewesen, wenn, also meine Kinder, die haben alle Fehler begangen auch. Also unsere Kinder sind wirklich nicht vollkommen. Erstaunlicherweise bei solchen Eltern. Aber es ist einfach so. Und wo sie Fehler begangen haben, dann haben wir sie vergeben. Und wie schlimm wäre es für mich, wenn sie 5 Jahre danach immer noch kommen würde und ich traue mich nicht, Papa anzuschauen, weil ich habe ja damals vor 5 Jahren das und das gemacht. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre doch keine Familie. Aber viele von uns, wir lassen es zu, dass der Teufel da hineinkommt in unsere Vergangenheit und sagt, hey, aber vergiss mal nicht, damals, weiß sogar Datum und Uhrzeit, hast du das und das getan. Das Werk Jesu auf Golgatha bedeutet 2 Sachen. Was wir immer wissen, das ist der Weg zu oben, nach oben, zu Gott ist frei geworden. Aber was wir oft vergessen ist, dass Gott Zugang zu uns hat jetzt auch. Wir konzentrieren uns oft auf unsere Beziehung mit ihm und was wir falsch machen und wir wollen die Beziehung klären. Aber wir vergessen, jetzt hat ja Gott freien Zugang zu uns. Jetzt kann er mit uns umgehen, so wie er schon immer wollte. Schon vor Grundlegung der Welt. Ich weiß, dass Lukas 15 ein bisschen ausgeleiert ist manchmal, der verlorene Sohn, aber ich kann das, muss dennoch ein paar Verse daraus lesen. Ich habe auch im Internet schon gespitzt und gesehen, dass Winfried auch darüber gepredigt hat. Ich weiß nicht, was er gepredigt hat, aber es war bestimmt gut. Auf jeden Fall, alles geschah auf Initiative des Vaters. Er hatte Sehnsucht, er wartete auf seinen Sohn, er hat ein offenes Herz für den Sohn. Und wo er den Sohn gesehen hat, dann lief er den Sohn entgegen. Er umarmte und küsste seinen Sohn. Er hatte kein Problem zu vergeben, sondern er war froh, dass er endlich vergeben durfte. Also merken wir, alles geht vom Vater aus. Am Anfang. Der Vater sehnte sich nach mehr als nur Vergebung. Er wollte nicht nur, dass der Sohn endlich seine schlimme Schuld eingesteht, sondern er wollte viel mehr. Er wollte die Wiederherstellung, die Gemeinschaft, diese ständige, vertraute Nähe mit seinem Sohn. Er wollte sein Leben mit dem Sohn genießen. Ich lese euch ein paar Verse. Der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Wie recht hatte. Ist ja auch super, dass der Sohn endlich seine Schuld eingesteht und bekennt. Perfekt. Aber die Reaktion des Vaters finde ich sehr erstaunlich. Also wenn ich es wäre, der die Hälfte meines Vermögens, das ist nicht sehr groß, aber das wäre dennoch die Hälfte meines Vermögens, hat mein Sohn auf den Kopf gestellt und mich bloßgestellt, gedemütigt, Haufen Sachen, dann würde ich wenigstens sagen, also gut, ich vergebe dir gerne, aber ich würde gerne nur erzählen, was du da alles angerichtet hast oder was es mir, wie viel Schmerz ich erlitten habe dadurch. Wenigstens ein bisschen darauf hinweisen, dass er wirklich schuldig war und dass er wirklich Mist gebaut hatte. Aber der Vater geht auf dieses Thema überhaupt nicht ein. Das ist so, als ob er gar nicht gehört hatte. Wie kann ein Vater so reagieren, wenn der Sohn, der so viel Mist gebaut hat und so viel lange Zeit einfach diesen Schmerz verursacht hat, einfach ihn küssen kann, im Arm nehmen kann, sich freuen kann? Das kann man nur, wenn man die Liebe ist. Aus dem Fleisch, aus meinen Bemühen hinaus kann ich das nicht. So viel kann ich nicht aufbringen, dass ich das schaffe. Aber die Liebe, für die Liebe ist das völlig normal. Das ist Alltag bei der Liebe. Und das ist genau das, was Gott empfindet, wenn er auf dich oder mich zugeht. Und das ist für mich so entspannend, einfach zu wissen, Egal, was ich angestellt habe. Mein Herr sitzt auf dem Thron der Gnade und er steigt nie davon von dem Thron runter. Und da weiß ich schon, was auf mich wartet. Er hat wirklich echte Buße getan, aber er ist nicht da stehen geblieben. Ich glaube, tief in uns ist etwas, was unsere Schuld gut machen möchte, durch Leistung. Ich kann das als Auslande sagen, die Deutschen, die haben eine sehr beachtliche Leistung vollbracht und immer noch. Aber diese Denkweise, schaffe, schaffe, Häusle bauen und nicht nur nach Mädchen schauen, das steckt in sehr viele Köpfe. Und auch im Glaubensleben ist es schwierig, das abzulegen. Sondern wenn wir sagen, wenn du Wallfahrt bis irgendwo 3, 4, 5 Tage machst und dann kannst du mit der Vergebung rechnen. Das würde uns gut fallen. Weil dann hätten wir was geleistet. Man könnte das richtig annehmen. Schön Gott, dass du so bist. Aber einfach so, unverdient beschenkt zu werden, das ist eher schwierig. Ist es wirklich so? Hat er wirklich vergeben jetzt, ohne dass ich etwas gemacht habe? Das ist das Wort Gnade. Gnade ist einfach Geschenk. Wenn ich versuche, das zu verdienen, dann zerstöre ich die Gnade. Es gibt nicht Gnade, die ich verdienen kann, sondern Gnade ist und bleibt ein Geschenk. Unverdient. Der Teufel sät Verdammnis in unseren Herzen. Und er hat alles gespeichert, was ich in meinem Leben getan habe. Er erinnert mich immer wieder daran. Gott hat meine Sünde längst vergessen. Gott kannst du nicht daran erinnern. Du kannst ihm erzählen, ich habe damals gesündigt, aber eigentlich hat er es vergeben und vergessen. Und deswegen, wenn sich was rührt aus der Vergangenheit, was du schon um Vergebung gebetet hast, dann ist es garantiert nicht Gott. Er hat es schon vergessen. Aber der Teufel hat es nicht vergessen. Und der Teufel möchte unsere Beziehung mit dem Vater kaputt machen. Er möchte nicht, dass wir zurückkehren in diese Freude, in diese Nähe, in diese Herzensbeziehung, sondern er möchte einfach, dass wir auf Distanz bleiben. Vers 22. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeile dich, holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, und geb ihn meinen Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachte das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern. Das ist irgendwo, Römer 12 steht es, dass unsere Denkweise erneuert werden muss. Das ist so ein Punkt, wo meine Denkweise vor einigen Jahren brauchte eine absolute Erneuerung. Aber das kann man nicht verstehen. In dem Moment, wo du zurückkommst und deine Schuld bekennst, ist ja okay, dass es vergeben wird, aber dass es gleich ein Party gibt und einen Ring und Schuhe und alles Mögliche, also vollkommene Wiederherstellung, Bankvollmachten, alles. Das ist ein bisschen zu viel. Da übertreibt der Vater aber echt. Erst muss ich ja ankommen und erst muss ich ja mich bewähren und erst muss er sehen, dass ich wirklich mich verändert habe und so weiter. Nee, der Vater muss das nicht. Der Vater ist bereit, so uns zu vergeben, anzunehmen und wieder einsetzen in unsere Herzensbeziehung mit ihm. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er zurückgefunden. Und sie fingen an, ein fröhliches Fest zu feiern. Ich empfinde persönlich, und ich bin ja auch ein sehr trockener Mensch eigentlich, ich empfinde, dass wir viel zu wenig Freude haben, Spaß haben in Gemeinden, viel zu wenig lachen. Ich habe mich gefreut über die Bilder her, das sah richtig fröhlich aus. Ich glaube, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir sehen, was Feiern heißt, was Freude heißt. Tanzen, jubeln, singen, loben. Boah. Wir singen einen Chorus in unserer Gemeinde, lass uns jubeln und tanzen manchmal. Und da sitzen sie so, lass uns jubeln und tanzen. Das ist okay, wir haben die Freiheit, das dürfen wir gerne machen. Aber man darf auch sich mitbewegen. Ich glaube, die Freude ist unsere Stärke, steht es in der Bibel. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns lernen zu freuen. Wenn meine Sünden vergeben werden, wenn ich Sünde bekenne, ist doch Grund, fast auszuflippen vor Freude. Dann bin ich wieder
eingesetzt, dann bin ich wieder an seinem Herzen, vergeben. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt meiner Predigt. Der Sohn hat jetzt die Entscheidung. Er kann alles, diese Party kann er total zerstören, kaputt machen, dass keine Party stattfindet. Oder er kann die Freude seines Vaters einfach noch mehr vergrößern. Und was ist das Entscheidende? Das ist seine Entscheidung, ob er wirklich diese Vergebung annimmt oder nicht. Oder ob er sagt, nee, ich glaube jetzt, das habe ich irgendwo geträumt. Oder nee, das geht mir zu schnell. Also ich gehe erstmal zurück zu den Schweinen und überlege, ob ich das wirklich so annehmen möchte. Was wäre, wenn er so gesagt hätte? Die Party würde augenblicklich angestellt werden. Vielleicht hat der Vater schön geschmückt mit Blumen und Luftballons und ich glaube, der hat keine Kosten gespart, weil er war so glücklich. Das war der Tag, der größte, schönste Tag seines Lebens. Und wenn der Sohn sagen würde, nee, tut mir leid, da fehlt mir der Glaube. Das wäre schlimm. Gott sei Dank hat der Sohn gesagt, ja, ich bin dabei. Und das wurde richtig Party gefeiert. Wie geht es uns? Wie sehr hast du dich über die Vergebung die letzten Male gefreut? Oder glaubst du überhaupt, dass du vergeben bist, dass du reingewaschen bist, dass kein Verdammnis da ist? Oder haderst du immer noch, trägst du an deiner Schuld und ja, ich habe schon vergeben, ausgesprochen, um Vergebung gebetet, aber ich weiß noch nicht und so weiter und ich fühle immer noch Schuld und ich fühle noch die Lasten und irgendwo. Das ist schade. Das ist sehr schade. Gott kann nicht mehr als anzubieten, ich schenke dir alles, ich vergebe dir. Ich setze dich wieder ein als vollwertiger Sohn. Die Beziehung ist wiederhergestellt im Nu. Was kann mich so sicher machen, dass Gott so ist? Ich glaube, da gibt es nur eins und das ist das Wort. Das Wort Gottes lesen und glauben. Das Wort Gottes schneidet immer wieder rein, auch in meinem Herzen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Über Wilfried ja, aber über mich nicht. Also ganz bestimmt nicht. So denken wir oft. Ja klar, der spielt Gitarre. Ja klar, dass Gott sich dann freut. Aber über mich doch nicht. So wie der heute Nachmittag gelaufen ist. Wir sind alle einmalige Kinder. Für mich hat es mich so begeistert, wo ich damals erkannt habe, schon vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4, glaube ich, hat Gott sich schon Gedanken gemacht, wie er dich und mich schaffen wollte. Bei mir hat es sich entschieden, dass ich nur eine Nase habe, aber dafür zwei Ohren und so weiter. Alles original, einmalig. Es gibt nur einen Lennart. Wir würden auch nicht mehr verkraften in unserer Gesellschaft. Aber einen so wie ich, das reicht. Dafür gibt es alle anderen Originale auch. Aber jeder ist genau von Gott gewollt. Ich hatte, wo ich 17, 18 war, da fing ich an, meine Haare zu verlieren. Und das als Teenager, das war nicht so lustig. Und in der Früh bin ich aufgewacht, dann war ein Kopfkissen und so ein ganzer Kranz mit Haare gelegen. Am Anfang habe ich angefangen, die zu zählen, aber bei 150 Haare pro Nacht oder so, dann habe ich gedacht, nee, das schmeißt mich noch mehr runter. Aber es war ein Problem. Dazu kam eine Tante von mir, die sagte, Lennart, du musst schnell heiraten, weil wenn du Glatze hast, dann kriegst du keine Frau mehr. Ich habe gesagt, so ein Quatsch und gelacht, aber das ist ein Pfeil, der hat getroffen. Ihr merkt, ich kann mich immer noch an diesen Satz erinnern. Ich habe mit Gott auch darüber gesprochen. Ich war nicht glücklich, dass Gott so viele Haare hat fallen lassen von meinem Haupt. Hätte ja woanders machen können. Es gibt auch andere Baustellen. Und dann irgendwann habe ich diesen Vers verstanden. Dann habe ich verstanden, hey, Gott hat sich darüber Gedanken gemacht, wie viele Haare Lennart haben soll. Und wann sie abfallen sollen. Und Gott macht keine Fehler. Und wisst ihr was? ich habe eine super schöne Frau, also wirklich bildhübsche Frau bekommen. Und das Erstaunliche ist, ich versuchte die ersten paar Jahre immer wieder meine Frau zu sagen, schon bevor wir geheiratet haben, habe ich gesagt, Gabi, ich werde bald Vollglatze haben. Also nur, dass du Bescheid weißt, dass du nicht die Katze im Sack kaufst hier. Und sie hat immer wieder gesagt, Lennart, ich finde es so schön, ich liebe deine Glatze. Ich habe gedacht, das ist so nette Worte, sie will natürlich einen guten Einstieg in die Ehe haben. Und das Ermutigung tut immer gut. Aber sie hat das nach 2, 3 Jahren, habe ich endlich angefangen zu glauben, dass sie es wirklich so meint. Und sie liebt mich wirklich mit Glatze. Und das passte nicht mit meiner Wahrnehmung, weil meine Wahrnehmung war, Glatze ist nicht, also Entschuldigung, einer, der ein bisschen dünnere Haare habe. Also ich rede nur von mir persönlich. Meine Wahrnehmung war, Glatze zu haben, ist nicht schön. Habe ich die aus der Bibel? Nee. Das war meine Wahrnehmung, wahrscheinlich aus der Gesellschaft stark geprägt. Aber weil ich diese Wahrnehmung gelebt habe, hatte ich ein Problem mit Gott auch, weil er das zugelassen hat. Bis ich mich angenommen habe, so wie ich bin. Und das war ein echter Durchbruch. Dann bin ich sehr entspannt. Dann habe ich aufgehört, die Haare zu zählen. Habe ich die einfach runtergewischt vom Kopfkissen. Und meine Frau sagt immer noch manchmal, hey, das ist erstaunlich, dass du immer noch ein paar Härchen hast. Ja, sage ich, finde ich auch. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Du bist geliebt. Er freut sich über dich. Ich glaube, wir bereiten Gott zu oft eine Freude durch kleine Entscheidungen, durch irgendwas, was wir sagen oder manchmal, dass wir nichts sagen in einer Situation, wo vielleicht was hochkochen würde oder egal was. Er freut sich. Aber er kann das nicht so kommunizieren, weil wir sind auf einer völlig falschen Schiene. Schon wieder schlechtes Gewissen und es ist schon wieder falsch gelaufen. Wenn wir diese Brillen drauf haben, dann haben wir ständig nur Probleme mit Gott. Was wäre, wenn der Sohn gesagt hätte, es ist nur Einbildung. Mein Papa spinnt ein bisschen. Ich gehe wieder zurück zu den Schweinen und komme zur Ruhe und dann überlege ich nochmal. Das wäre so schade. Die ganze Vorbereitung, diese Freude des Vaters, alles wäre wie ausgelöscht. Hätte das alles wieder von vorne angefangen. Schmerz. Weit weg, mein Sohn. Der neue Mensch, er hat alle Hoffnungen aufbegraben, einfach Gott zu gefallen aus eigener Kraft. Galater 2, Vers 20 steht es, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er weiß, dass Gott gut ist. Er weiß, dass Gott es gut meint. Ich habe vor 14 Jahren ungefähr eine starke Lebenskrise erlebt, wo ich in einer Gemeinde, wo ich 20 Jahre gedient habe, vor der Tür gestellt worden ist, in einen Konflikt. Und mein Leben brach ziemlich in sich zusammen. Vorher war ich jemand, war eine recht stark wachsende Gemeinde. Ich war regional verantwortlich, war im Präsidium, in der Bewegung, wo ich diente. Und plötzlich war ich einfach ein Loser, nichts mehr. Und gerade dann, weil ich Verantwortung für Bayern hatte, wurde ich hingeschickt in eine andere Gemeinde in der Krise. Und ich habe meinem Chef, der Präses, gesagt, ich steige aus, suche mir einen neuen verantwortlich für diese Region. Nee, sagte er, Lennart, wir brauchen dich gerade jetzt. Sagte ich, du, ich habe nichts zu geben. Sagte er, du wirst merken, Gott ist ein Schwacher mächtig. Ich bin da hingefahren, ich hatte so Angst. Ich hatte nichts zu sagen, ich hatte keine Bibelstelle. Ich wusste nicht, was ich machen sollte dort. Ich habe mich noch nie so elend gefühlt. Ich habe mich hingestellt vor der Gemeinde und irgendwo ist es einfach geflossen. Und vor allem habe ich gemerkt, ich habe die Menschen so lieb. Ich hätte die alle umarmen und küssen können. Und da stand ich da und dann habe ich erlebt, wow, Gott wirkt. Wie kann das denn sein? Weil ich stehe ja da vorne. Und das war für mich von einer Seite so beschenkend, einfach in diese allerschwächste Phase meines Lebens, wo ich nichts zu geben hatte, dass Gott mich dennoch irgendwie gebrauchen konnte. Auf der anderen Seite war es beschämend auch, weil ich wollte doch aus eigener Kraft was schaffen. Ich wollte doch das in den Griff haben. Und das war mein Weg, oder der erste kleine Schritt einfach, wo ich merkte, es gibt eine andere Dimension, wo man sehr entspannt sein kann, wo Gott einfach in der Schwachheit wirkt, wo man lernt, was Gnade bedeutet. Ich mache immer noch Fehler. Ich bin immer noch sehr, sehr schwach. Aber ich bin in diese Ruhe hineingekommen. Es ging mir noch nie so gut in der Gottesbeziehung wie die letzten 10 Jahre. Seit 7 Jahren ist meine Frau schwer behindert. Sie hat 3 Hirnblutungen gehabt. Auch ein Schock für uns, hat unser Leben total auf den Kopf gestellt, finanziell, dienstlich, beziehungsmäßig. Aber es geht so gut mit Gott. Man erlebt einfach Gott im Alltag. Und ich habe lange gesagt, Gott, was ist jetzt schon wieder? Und ich hatte so das Gefühl, Lennart, du bist gar nicht so wertvoll. Weil Gott schiebt dich ja wieder ein Stück aus dem Dienst und jetzt musst du erstmal Ehemann und Hausmann sein. Dann hat Gott einmal zu mir gesagt, hey, Lennart, Dienst ist Dienst im Reich. Ob du jetzt für deine Frau Wäsche wäschst oder eine Gemeinde mit 1000 Leuten leitest, das liegt einfach deiner Herzenseinstellung. Du kannst mir dienen, indem du deine Frau dienst oder indem du eine Gemeinde vorstehst. Und da kam ich wieder in eine Entspannung hinein, wo ich merkte, ich habe so viele Maßstäbe, Denkweise von dieser Welt übernommen. Aber Gott geht es in erster Linie um das Herz. Ich habe viel Zerbruch erlebt, aber viel Heilung auch. Und ich glaube, dass ich zu Ehre Gottes sagen kann, dass mein Herz wesentlich weicher geworden ist als vor 15 Jahren. Vorher habe ich oft über die Liebe Gottes gepredigt, aber jetzt habe ich die Liebe Gottes erfahren am eigenen Leib. Das ist eine ganz andere Ebene. Gott sagte, bevor der Dienst von Jesus anfing, wo er gar nichts Gescheites gemacht hatte wahrscheinlich, wo er sich taufen ließ, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Das ist etwas, was ich angefangen habe, oder versuche wenigstens, als ein geliebter Sohn Gottes zu leben, im Alltag. Es gelingt mir nicht immer, aber es ist sehr schön, sehr entspannend. Ich schließe mit einer Stelle aus Hebräer 4. Vers 16. Oder ich kann ab Vers 14 schon lesen. Ja. Lasst uns also unerschütterlich an unser Bekenntnis zu Gott festhalten, denn wir haben einen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Das ist Jesus, Gottes Sohn, der in das Reich seines Vaters gegangen ist. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Aber weil er für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. An einer anderen Übersetzung steht es, lasst uns mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen. Das würde ich gerne, dass wir ein Gebet machen, bevor ich schließe. In der Gewissheit einfach, dass das ist jemand, der dich so unendlich lieb hat. Und wenn du lange mit ihm unterwegs bist, es gibt so viel mehr. Ich merke auch, ich habe nur kleine Krümeln von seinem Tisch schmecken dürfen. Aber es ist so reichhaltig, so viel. Ich glaube, ein Leben wirklich mit Gott ist sowas von schön. Und ich habe ungefähr 30 Jahre treu mit Gott gelebt, oder 40 Jahre. Und das war okay. Ich war gehorsam und so weiter. Aber so viel Freude habe ich dabei nicht gehabt. Das war sehr viel Gehorsam. Und jetzt versuche ich immer noch gehorsam zu sein, aber ich lebe in der Liebe. Und das ist was anderes. Und das Schöne ist, dass ich, egal wo ich komme, also euch auch, ich kann regelrecht spüren, die Liebe zu euch. Und das ist ja auch von einer Seite nicht erstaunlich, weil wir sind ja Geschwister, wir gehören die allermeisten zu einer Familie. Und Geschwister hat man einfach lieb. Aber es ist so schön. Früher habe ich manchmal Angst vor Menschen gehabt, gerade wo Spannung in Gemeinde war und so weiter. Kenne ich schon lange nicht mehr. In Liebe gibt es keine Angst. Wir leben auch ein spannendes Leben, meine Frau und ich. Wir wissen nicht, wann es das nächste Mal zuschlägt, aber wir versuchen jeden Tag so zu leben, als ob es der letzte wäre. Und dann, wenn Gott sagt, jetzt geht's auseinander, dann sind wir dankbar für die Tage, die wir gehabt haben. Das hat unsere Ehe auch wirklich so bereichert. Ich habe ziemlich viele Beerdigungen gehalten und oft gehört, Mensch, der ist so schnell gestorben und wir hätten dort und dort reisen wollen oder wir hätten das und das tun wollen oder ich hätte noch das und das sagen müssen wollen und jetzt ist es zu spät. Ich wünsche mir, dass wir eines Tages so auseinandergehen, dass wir einfach sagen, das war schön, bis bald. Meine Frau muss Blutverdünnungsmedikamente, andere Dinge nehmen und die haben mir gesagt, wenn es nochmal zuschlägt, die Ursachen haben sie noch nie gefunden bis jetzt, wenn es nochmal zuschlägt, wird es schnell gehen. Und deswegen leben wir einfach in dieser Haltung. Und das würde ich von einer Seite, das klingt vielleicht brutal, aber jede Ehe wünschen, dass man so bewusst miteinander umgeht. Und jeden Tag, also wenn es so wie heute Nachmittag die Sonne rauskam, dann haben wir uns in Jacken angezogen und auf der Terrasse rausgesetzt. Einfach um das zu genießen. Eine Stunde zu genießen. Und Gott hat sich gefreut. Das war schön. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du so bist, wie du bist. Und ich habe so eine Sehnsucht danach, dich wirklich kennenzulernen, so wie du wirklich bist. Danke, dass ich so viele wunderbare Geschwister hier sehen darf, zum ersten Mal heute. Und du hast eine Geschichte mit jedem Einzelnen. Du liebst uns. Und ich bitte für alle Sperren, wo deine Liebe nicht durchfließen kann. Wo wir blockiert sind. Wo wir vielleicht verbittert sind. Wo viele Erfahrungen, die wir mit dir haben, aus unserer Sicht negativ waren. Vater, ich bitte, dass du uns hilfst einfach, dass wir zurückkommen zu dir. Dass wir uns entspannen können in dir. Und komm und fülle unsere Herzen neu mit deiner Liebe. Beschenk uns mit Gnade, so dass wir erkennen, wie du wirklich bist. Lehre uns, den Teufel zu widerstehen, wenn er kommt mit Verdammnis, versucht uns unter Druck zu setzen. Wenn er kommt und uns erinnert an alte Sünden. Danke, dass sie vergeben sind und bei dir vergessen sind. Und danke, dass wir dich nicht erinnern müssen an alte Sünden. Das interessiert dich nicht, sondern du bist einfach ein Gott, der jetzt lebt. Und du möchtest jetzt einfach in einer Herzensbeziehung mit uns leben. Segne jede von uns und führe uns weiter, führe uns tiefer in deinem Herzen hinein. Amen. Ich würde gerne, dass wir diesen Chorus nochmal singen. Nicht, weil er besonders gut ist, sondern weil Zinzendorfer mal gesagt hat, dass man eine Botschaft hineinsingen soll im Herzen der Menschen. Und ein Traum von mir wäre, dass zwei, drei Leute heute Abend nach Hause gehen und singen, es gibt keine Verdammnis. Und dann geht es vielleicht rein. Und wenn wir das morgen auch singen, dann geht diese Bibelstelle in unseren Herzen rein. Und das ist, also ich erlebe oft, dass Liedtexte noch tiefer gehen als eine Predigt. Die Predigt, die, wenn man durch die Tür rausgeht, hat man schon zwei Drittel wahrscheinlich vergessen. Aber so ein Liedvers kann uns begleiten. Und deswegen würde ich gerne, wenn es erlaubt ist, dass wir den Chorus nochmal singen.